Radio SRF.
Radio SRF, Echo der Zeit mit Nicoletta Cimino. Eine neue humanitäre Krise droht. Im Süden Syriens flüchten Hunderttausende Richtung Jordanien und Israel. Eine Frau, die sich nicht ausruhen will.
Es wird sicher nicht eine Kreuzfahrt sein, mein nächstes Projekt,
sagt Therese Frösch, die neue Präsidentin des Hilfswerks Helvetas. Ein lauter Streit in einer diskreten Branche. Diamanthändler und der Kampf um ihren Ruf. Und ein torreiches Achtelfinal. Die Franzosen gewinnen gegen Argentinien mit 4:3. Echo der Zeit. Wir starten mit der Nachrichtenübersicht mit Mara Zennhäusern. Weitere EU-Länder haben zugesagt, mit Deutschland Rückübernahmeabkommen für Flüchtlinge zu schließen.
Das heißt es in einem Schreiben von Bundeskanzlerin Angela Merkel an die Spitzen der Koalitionsparteien. Gestern hatten bereits Spanien und Griechenland ein solches Abkommen zugesagt. Merkel erhofft sich von den Abkommen, dass mehr Flüchtlinge aus Deutschland in jenes EU-Land zurückgebracht werden können, wo sie zuerst registriert wurden. Denn, so Merkel, Rückführungen nach dem sogenannten Dublin-Verfahren klappten derzeit nur in 15% der Fälle. Im Schreiben von Merkel heißt es, auch Tschechien und Ungarn hätten sich einem solchen Abkommen bereit erklärt. Beide Staaten haben inzwischen dementiert, solche Zusagen gemacht zu haben. Österreich übernimmt morgen den EU-Ratsvorsitz und hat dies heute auf dem Berggipfel Planai bei Schladming gefeiert. Im Vorfeld der Feierlichkeiten stellte Österreichs Kanzler Sebastian Kurz einen EU-Afrika-Gipfel in Aussicht. Das Treffen könnte zwischen Oktober und Dezember stattfinden, sagte er dem Sender ORF. Der afghanische Präsident Ashraf Ghani hat die Waffenruhe mit den radikal-islamischen Taliban für beendet erklärt. Die Sicherheitskräfte könnten den Kampf gegen die Taliban wieder aufnehmen, sagte Ghani. Gleichzeitig forderte er die Terrororganisation zu Gesprächen auf. In Tschechien sind nach Angaben der Polizei über 230 Umweltaktivisten festgenommen worden. Rund 2 Dutzend von ihnen waren in ein Kohlewerk eingedrungen, um gegen den Abbau von Braunkohle zu protestieren. Die Polizei schritt ein, als weitere Demonstranten auf das Gelände vordringen wollten. Tschechien hat im vergangenen Jahr 42% seines Stroms aus Braunkohle gewonnen und will die Kohleförderung noch ausweiten. Die sogenannten roten Linien im EU-Dossier über ein Rahmenabkommen mit der Schweiz sind unverändert gültig, das sagte Bundespräsident Alain Berset in der Samstagsrundschau von Radio SRF. An diesen roten Linien bei den flankierenden Massnahmen werde nicht gerüttelt. Berset bekräftigte damit die Haltung des Gesamtbundesrats und widersprach seinem Bundesratskollegen Ignazio Cassis. Dieser hatte vor rund 2 Wochen in Frage gestellt, ob diese Maßnahmen wirklich unantastbar seien. Ehemalige Verdingkinder und andere Opfer fürsorgerischer Zwangsmaßnahmen haben sich erstmals in der Schweizer Geschichte getroffen. Rund 800 Personen seien in Mümliswil zusammengekommen, teilte das Team der Wiedergutmachungsinitiative mit. In dem Ort im Kanton Solothurn besteht seit Mitte 2013 eine nationale Gedenkstätte für Verding- und Heimkinder. Fürsorgerische Zwangsmaßnahmen wurden in der Schweiz bis 1981 angeordnet. Viele Kinder wurden misshandelt oder missbraucht.
Zum Sport. An der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland begann heute mit dem ersten Achtelfinal die K.O.-Phase und Argentinien muss die Heimreise antreten. Fritz Bischoff.
In einem absolut spektakulären und attraktiven Spiel setzten sich die Franzosen gegen die Argentinier 4:3 durch. 1:0, 1:1, 1:2, 2:2, 3:2, 4:2 und 4:3 war die spannende Torfolge. Für Frankreich traf Mbappé 2-mal. Griezmann und Pavard waren je 1-mal erfolgreich. Die Tore für Argentinien erzielten Di Maria, Mercado und Agüero. Der 2. Achtelfinal beginnt um 20 Uhr und ist der Vergleich zwischen Uruguay und Portugal. Tennis. Nach dem French Open muss Timea Wacinski auch für das Turnier in Wimbledon Forfait erklären. Nach der rechten Wade ist es diesmal die linke, die der 29-jährigen Wadländerin Probleme bereitet. Motorrad, bei Tom Lüthi passt kaum mehr etwas zusammen. Zum Grand Prix der Niederlande in Assen startet er nur aus Position 22. Schnellster des Qualifyings der MotoGP-Klasse war der Spanier Marc Marquez. Und Automobil? Der Finne Valtteri Bottas erzielte im Formel-1-Qualifying zum Grand Prix von Österreich die Bestzeit und startet vor seinem Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton. Für das Sauber-Team ergaben sich die Startplätze 18 durch Charles Leclerc und 20 durch Markus Eriksson.
Marat Sennhäusen, wie wird das Wetter?
Am Abend und in der Nacht ist es oft klar, morgen geht es mit viel Sonnenschein weiter. Die Nachmittagstemperatur liegt in der ganzen Schweiz zwischen 28 und 33 Grad. Im Norden bläst mäßige Brise.
Dara ist eine syrische Stadt ganz im Süden des Landes, direkt an der Grenze zu Jordanien. Und Dara gehörte bis letzte Woche zu den letzten Gebieten im Bürgerkriegsland, das noch von den Rebellen kontrolliert wurde. Doch Dara wird seit Tagen von Assad-Truppen eingekesselt, russische Jets bombardieren die Region, über 160.000 Menschen sind Richtung Jordanien und auch Richtung Israel geflohen. Die UNO und das Internationale Rote Kreuz warnen vor einer humanitären Katastrophe. Inzwischen gibt es Berichte von möglichen Verhandlungen zwischen den Rebellen und Russland, damit die Angriffe auf Dara aufhören. Ich fragte die NZZ-Korrespondentin Inga Rock, was ist an diesen Informationen gesichert?
Ja, seit gestern wird zwischen Rebellenvertretern und den Russen verhandelt. Heute sollte es ein weiteres Treffen geben. Das fand bisher aber noch nicht statt.
Eigentlich wurde für das Gebiet ja 2017 bereits eine Waffenruhe vereinbart zwischen den Rebellen und Russland. Wer hat eigentlich wieder mit dem Kämpfen angefangen?
Südwestsyrien ist Teil dieser sogenannten Deeskalationszone. Aber Assad befindet sich auf dem Vormarsch. Er hat in diesem Jahr die Umgebung um Damaskus herum zurückerobert, weitere Gebiete in Zentralsyrien. Und er glaubt jetzt, dass er den Südwesten des Landes, eben Dara und ein weiteres Gebiet, ebenfalls unter seine Kontrolle bringen kann. Und dann hat er dabei auch die Unterstützung Russlands.
Die USA haben den Rebellen ihre Unterstützung in Dara entzogen, per WhatsApp. Warum?
Ja, genau, per WhatsApp-Message. Insgesamt ist es so, die Amerikaner waren ja nie sehr erpicht darauf, sich in Syrien in diesem Krieg zu engagieren. Sie haben das sehr widerwillig am Ende getan, im Norden vor allem, weil da der IS so stark wurde. Und jetzt ist es so, dass Donald Trump einen Kurs verfolgt, dass er eigentlich sich ganz zurückziehen möchte. Und dazu gehört eben auch diese Region in Dara. Also die Rebellen haben schon längere Zeit keine Unterstützung mehr erhalten. Und dann zählt für Amerika auch eher so der Konflikt mit Iran, also was auch für Israel wichtig ist, dass da in diesem Gebiet sich die iranischen Milizen oder von Iran unterstützten Milizen nicht weiter ausbreiten.
Eben, weil das Gebiet ist ja wirklich in der Nähe von Israel. Also dort ist es auch dann heikel für Israel.
So ist es, ja. Und Israel hat ja in den letzten Wochen mehrfach Ziele in Syrien bombardiert, bei denen es sich nach israelischen Angaben um iranische Stellungen bzw. Stellungen der von Teheran unterstützten Milizen handelt. Und Israel ist besorgt, dass dieses Gebiet eben an der Grenze, dass das außer Kontrolle gerät oder diese Milizen sich da ausbreiten. Israel hat da direkt in der Nähe des besetzten Golans auch mit den Rebellen, die dort sind, kooperiert. Und die haben auch dafür gesorgt, dass das relativ stabil geblieben ist in diesem Grenzstreifen.
Über 160.000 Menschen sind schon geflohen aus Dara Richtung Jordanien, aber eben auch Richtung Israel. Was erwartet die Menschen dort?
Sie kommen nicht über die Grenze, weder Israel und aber auch nicht die jordanische Grenze. Sie werden zum Teil über die Grenzen hinweg versorgt. Also die israelische Regierung schickt Hilfe ins Grenzgebiet und die wird dann an die Vertriebenen weitergereicht. Und von Jordanien aus operieren Hilfsorganisationen oder die UNO. Aber es ist trotzdem so, dass sehr, sehr viele Flüchtlinge, es ist ja eine große Zahl, 160.000, die UNO sagt, es werden möglicherweise noch viel mehr werden. Diese Menschen übernachten im Freien. Sie haben keinen Ort, wo sie wirklich Zuflucht finden. Es gibt da keinen Schutz für diese Flüchtlinge.
Inga Rock, kommen wir auf Dara zurück. Wenn nun wirklich die Rebellentruppen dort abziehen, heißt das auch, dass dann schlussendlich in ganz Syrien eigentlich Assad wieder ganz an der Macht ist?
Nein, das heißt es noch nicht. Und es wird ja da auch weiter verhandelt. Es schaut aber tatsächlich schlecht aus für die Rebellen, in Dara dieser Übermacht etwas entgegenzuhalten. Aber es gibt weitere Gebiete, die nicht von Assad kontrolliert werden. Das ist zum einen im Nordwesten die Provinz Idlib, dann weiter nördlich davon die von der Türkei kontrollierten Gebiete an der türkischen Grenze und dann im Osten die von Kurden und ihren Verbündeten kontrollierten Gebiete, also Nordosten. Und dann gibt es immer noch kleine Gebiete, wo die Extremisten des Islamischen Staats präsent sind. Das ist zum einen an der irakisch-syrischen Grenze und es ist aber auch da in Dara gibt es so ein kleines Gebiet, wo der IS ist.
Das waren die Informationen und Einschätzungen von Inga Rock. Sie hören das Echo der Zeit auf Radio SRF. Bei uns geht es weiter mit der neuen Aufgabe von Ex-Nationalrätin Therese Frösch, mit blutigen Diamanten und mit Australien, das sich vor fremden Spionen fürchtet. Als Kind wurde sie Quack genannt und vom politischen Gegner gerne mal Frau Frech statt Frau Frösch. Die Rede ist von Therese Frösch, eine Politikerin, die immer viele Hüte anhatte. Linksaußen, Politikerin, Fraktionschefin der Grünen im Nationalrat, Stadtberner Finanzvorsteherin, aber auch Co-Präsidentin bei der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe, Troubleshooterin bei der Spitex der Stadt Bern und jetzt also auch Präsidentin des Hilfswerks Helvetas. Therese Frösch ist wieder da oder vielleicht war sie auch gar nie richtig weg. Das Porträt von Ivan Santoro.
Wenn Therese Frösch in Fahrt kommt, dann ist sie nicht mehr zu stoppen.
Der Herr Bodema, der Herr Maurer, der Herr Steinegger, inklusive der Filippo Leutenegger, tun sich kabarettieren, 20 Minuten eine Interieurshow zu machen über irgendwelche Probleme, irgendwelche Stürme im Wasserglas.
Das war 1996 in der Arena-Sendung des Schweizer Fernsehens, wo Therese Frösch nicht nur alle Präsidenten der Bundesratsparteien, sondern auch gleich den Moderator in den Senkel stellte. Fröschs Angriffigkeit ist heute, 20 Jahre später, die gleiche. Ihre Frisur mit den kupferroten Locken auch. Angesprochen auf den Fernsehauftritt damals, schmunzelt sie.
Man muss einfach Respekt haben, aber man muss auch Zivilcourage haben. Und wenn etwas nicht stimmt, dann ist es gut, wenn man das sagt und nicht hinunterwürgt.
Gesagt hat sie es schon immer. Therese Frösch wuchs zusammen mit 4 älteren Geschwistern im aargauischen Zofingen auf. Sie wurde Quark genannt. In Anlehnung an den Familiennamen Frösch und weil sie gerne und viel redete. Eigenwillig und unangepasst sei sie gewesen, sagte einst ihr ehemaliger Gymilehrer. Für Frösch ein Kompliment. Nach der Schule ging sie als Sozialarbeiterin nach Afrika und engagierte sich, zurück in der Schweiz, gewerkschaftlich. Eine typische SP-Karriere eigentlich. Trotzdem kam eine Mitgliedschaft bei den Sozialdemokraten für Therese Frösch nicht in Frage.
Früher war das so, dass wir uns sagten, als wir jung waren, die SP, die ist im Bundesrat, das wollen wir nicht. Die ist nicht gerade in Geiselhaft, aber doch trotzdem sehr eingebunden. Das wollten wir nicht. Wir waren viel zu bewegt.
Bewegt von den 68ern entschied sich Frösch, später den Grünen beizutreten, einer 100%igen Oppositionspartei. Doch plötzlich wurde die Unangepasste selbst eingebunden in die Institutionen. Das war 1992, als sie völlig überraschend in die Berner Stadtregierung gewählt wurde und sich dort erst noch um die Finanzen kümmern musste. Kann die überhaupt eins und eins zusammenzählen, frotzelten die Bürgerlichen und die Berner Zeitung fragte, was macht Frösch mit unseren Kröten? Therese Frösch nahm dies als Motivation, die Stadtfinanzen zu sanieren. Die Bevölkerung dankte es ihr und wählte die linke Finanzministerin mit Glanzresultaten wieder. Toni Bortoluzzi, ehemaliger SVP-Nationalrat, sagt heute,
das ist eben interessant bei Therese Frösch, als sie dann Exekutivmitglied war in der Stadt Bern, hat sie durchaus auch die Problematik der realen Welt erkannt, nicht wahr? Indem man Geld nur ausgeben kann, das man zuerst einnimmt. Solche Dinge als Finanzvorstand damals, das ist mir in Erinnerung geblieben.
Bortoluzzi kennt Frösch vor allem aus der gemeinsamen Zeit im Nationalrat.
Sie war absolut links, marxistisch orientierte Feministin, sage ich. Da gibt es nichts daran zu deuteln. Aber man muss immer wissen, Therese Frösch war für alle zugänglich.
Während 4 Jahren war Therese Frösch auch Fraktionspräsidentin der Grünen. Dann, Ende 2011, mit 60 Jahren, war Schluss mit nationaler Politik.
Ich war auch ein bisschen müde. Ich spürte das natürlich, als zerrt, oder? Und deshalb war ich müde und musste mich ein bisschen ausruhen.
Lange dauerte die Pause nicht. 2014 wurde sie Co-Präsidentin der Sozialhilfekonferenz COS und nun auch noch Präsidentin des Hilfswerks Helvetas. Viel mehr Arbeit aber bringt Therese Frösch ein weiteres Mandat. Sie soll es bei Spitex Bern richten, nachdem die gesamte Spitze dieser Organisation zurückgetreten ist. Ist sie nun im AHV-Alter eine Ämtli-Sammlerin geworden?
Ja, das sind keine Ämtli, das sind ganz wichtige Aufgaben. Und ich wurde überall angefragt. Ich habe das nicht gesucht. Es ist sicher nicht extrinsisch motiviert. Überhaupt nicht. Man muss etwas zurückgeben der Gemeinschaft, finde ich.
Und was kommt danach? Wenn die Spitex Bern saniert ist, Ihre Zeit bei der COS vorbei?
Ja, das nächste sind dann meine 70 Jahre. Und da habe ich mit meinem Mann abgemacht, dass ich dann 70, 71 wirklich alle Ämter abgegeben habe.
Und weil Ihr Mann gebürtiger Afrikaner sei, habe sie immer auch ein Bein in Afrika. Man werde dann vermehrt Richtung Süden reisen. Aber
es wird sicher nicht eine Kreuzfahrt sein, mein nächstes Projekt.
Man glaubt es Therese Frösch aufs Wort.
Es ist ein lauter Streit in einer für gewöhnlich sehr diskreten Branche. Es geht um Diamanten, genauer gesagt um das Image der Diamanthändler. Denn seit den Skandalen um sogenannte Blutdiamanten, mit denen Bürgerkriege in Sierra Leone, Angola oder dem Kongo finanziert wurden, bemüht sich die Diamantbranche um mehr Transparenz. Doch nun wird das alles aufs Spiel gesetzt, sagt zumindest einer der ganz großen Player in der Branche, Maren Peters.
Martin Rappaport hat es vom kleinen Steinespalter und Rohdiamantensortierer in Antwerpen bis ganz nach oben geschafft. Heute ist kein Mensch in der Diamantenbranche so mächtig wie er. Rappaport betreibt unter anderem die größte elektronische Handelsplattform für die Edelsteine. Mit seiner Kritik am Diamantengiganten De Beers hat er nun die ganze Branche in Aufruhr versetzt.
They're handling 42% of the world's legitimate diamonds and they tell their customers, you are not allowed to say where these diamonds come from.
De Beers steht für 42% der globalen Diamantenproduktion, wettert Martin Rappaport. Und jetzt will De Beers seinen Kunden vorschreiben, dass sie nicht mehr offenlegen dürfen, aus welchen Quellen die Rohdiamanten kommen. Das sei total inakzeptabel, schimpft der Amerikaner. Das zerstört die Transparenz in der Diamantenindustrie. Zur Bekräftigung haut er auf den Tisch. Schauen Sie, sagt er, es geht hier darum, ob die globale Diamantenindustrie auch künftig in der Lage ist, ihre Konsumenten mit Diamanten einwandfreier Herkunft zu versorgen.
The issue in front of us is the ability of the global diamond industry to provide consumers.
Das sei sowieso schwierig, weil schon heute Steine mit Herkunftsnachweis mit anderen aus Luschenquellen vermischt würden, mit Steinen aus Simbabwe oder dem Kongo zum Beispiel, wo gerade Krieg herrscht. Und jetzt mache De Beers die Transparenz komplett kaputt, kritisiert Rappaport. Der Konzern De Beers weist die Vorwürfe auf Anfrage zurück. Die Kritik von Martin Rappaport sei berechtigt, sagt der Schweizer Diamanthändler Walter Muff.
Diese Kritik ist berechtigt, weil sie ein Rückschritt ist im Bemühen, die Herkunft von Diamanten möglichst offen zu deklarieren.
De Beers unterbreche mit diesem Schritt die Informationskette. Unabhängige Diamantschleifer, die die Rohsteine bearbeiten, dürften nun nicht mehr deklarieren, woher der Diamant stammt. Mit der Folge, dass Endkonsumenten erst recht nicht mehr zurückverfolgen könnten, ob ihr Stein eine blutige Geschichte hat. Es sei denn, sie kauften ihren Schmuck in den hauseigenen Juweliergeschäften des Minenkonzerns De Beers, der für diese Zusatzinformation sogar einen Preisaufschlag verlangen könnte. Konkurrenten wie Martin Rappaport dürfte das wenig erfreuen und vermutlich steckt vor allem der Ärger über den Wettbewerbsnachteil hinter seiner harschen Kritik.
Es ist einfach ein Zeichen in eine falsche Richtung in einem dummen Moment,
sagt Walter Muff. Ob die gesamte Transparenz in der Diamantbranche durch den Einzelvorstoß von De Beers zerstört wird, das bezweifeln Branchenbeobachter. Denn die seit langem erhoffte Transparenz gäbe es für die Masse der Diamanten sowieso nicht, sagt Walter Muff.
Der Käufer in der Schweiz bekommt im Normalfall sowieso keine präzise Herkunft. Bei der ganz überwiegenden Masse ist das aus praktischen Gründen unmöglich.
Fast alle Rohdiamanten würden heute in Indien geschliffen. Abgesehen von den ganz teuren großen Steinen kämen sie nach Qualität und Größe sortiert in Beuteln zurück. Nicht einmal Experten könnten dann noch unterscheiden, ob sie aus einem Konfliktland stammten oder nicht. Die Transparenz im Diamanthandel muss sich also noch ganz anderen Herausforderungen stellen als der Marketingfinte von De Beers.
Maren Peters hat berichtet. Und hier ein Hinweis auf unsere Wochensendung International von morgen Sonntag. In Marokko leben zwar 40% der Bevölkerung von der Landwirtschaft, aber sie produzieren nur 15% der nationalen Wirtschaftsleistung. Mit einem milliardenschweren Subventionsprogramm sollte das geändert werden. Es startete vor 10 Jahren und heißt Plan Maroc Vert. Seither präsentiert Marokkos Landwirtschaftsminister Aziz Akanouche regelmäßig Erfolgsmeldungen.
Il a eu une croissance de l'ordre de 7% pendant les 10 années aujourd'hui du plan Maroc Vert, qui a amené un PIB agricole de l'ordre de 120.
Die Landwirtschaftsproduktion sei jährlich um 7% gestiegen und die arme Landbevölkerung sei weniger arm. Doch so ungetrübt ist die Bilanz des Plans Maroc Vert nicht. Dazu die Sendung International morgen Sonntag nach dem Echo der Zeit auf Radio SRF 1. Nach Australien. Dort hat das Parlament 2 Gesetze verabschiedet, die die Strafen für Spionage und Infiltrierung der Geheimdienste verschärfen. Aber die neuen Gesetze könnten für Journalisten und auch für Demonstranten heikel werden. Aus Canberra, Urs Welterlin.
Andrew Wilkie, unabhängiger Abgeordneter und der wohl bekannteste Whistleblower Australiens, sprach im Parlament vor fast leeren Reihen.
I would not be party to legislation that unnecessarily diminishes even further our civil rights.
Er werde ein Gesetz nicht unterstützen, das die Bürgerrechte unnötigerweise und leichtsinnig weiter einschränke. Als Ex-Offizier und Spion im australischen Nachrichtendienst ist Wilkie bestimmt kein Verschwörungstheoretiker. Er sieht sich als Beschützer der Demokratie. 2003 hat er seinen Posten gekündigt und erklärt, der Krieg gegen Irak sei illegal, weil es keine Beweise für Saddam Husseins Massenvernichtungswaffen gebe. Heute sieht er das Volk einmal mehr manipuliert. Doch er war eine von nur wenigen Stimmen der Opposition gegen eines der einschneidendsten Gesetze der jüngeren australischen Geschichte. Die konservative Regierung und die oppositionelle Labour-Partei würden damit das Fundament der Demokratie angreifen. Australien wird von sogenannten fremden Kräften auf verschiedenen Ebenen unterwandert, direkt und indirekt mit technologischen und anderen Mitteln. Das sagt die Regierung. Gemeint ist vor allem China. Ein Netz von Agenten, unter ihnen chinesische Einwanderer, arbeite an der Beeinflussung der Öffentlichkeit zugunsten Pekings. Ein Senator musste gehen, weil er Geld akzeptiert hatte von einem chinesischen Geschäftsmann. Angriffe auf Computersysteme, Industriespionage, auch das sei Alltag. Künftig wird der Staat weitreichende Befugnisse haben, Agenten fremder Länder vor Gericht zu stellen. In einem Register für Lobbyisten muss zudem eingetragen sein, wer im Dienst anderer Länder Einfluss auf den politischen Prozess nehmen will. Doch Bürgerrechtler kritisieren, der Begriff der nationalen Sicherheit werde in den Gesetzen zu allgemein ausgelegt. Protestaktionen von Bürgerinnen und Bürgern seien dem Delikt der Spionage gleichgestellt. Canberra bestimme, was den Strafbestand der Schädigung des Ansehens Australiens darstelle. Eine Flüchtlingsorganisation, die bei der UNO einen Protest gegen Australiens harte Asylpolitik hinterlegt und damit die Regierung brüskiert, ihr droht die Anklage. Auch könne jemandem 20 Jahre Haft blühen, der den Zugang zu einer Mine blockiert, um gegen die Kohleexporte Australiens zu protestieren.
If the government wants to say it's a threat to our economic national security, then you can be accused of committing an act of espionage.
Denn wenn die Regierung sage, der Protest sei eine Bedrohung der wirtschaftlichen Sicherheit Australiens, können Protestierende der Spionage beschuldigt werden, so Andrew Wilkie. Auch die Arbeit von Journalisten wird schwieriger. Ihnen drohen bis zu 15 Jahre Gefängnis, wenn sie geheime Informationen veröffentlichen, die laut Meinung der Regierung das Ansehen Australiens schädigen könnten. Auf Druck der Verlage dürfen Reporter nun vor Gericht geltend machen, im öffentlichen Interesse gehandelt zu haben. Die grundsätzliche Drohung, für ihre Arbeit Gefängnis zu riskieren, bleibt aber bestehen. Die Regierung weist Warnungen vor einem Machtmissbrauch zurück. Der Staatsanwalt werde bei der Beurteilung eines Falles den gesunden Menschenverstand walten lassen. Doch Andrew Wilkie, Der Whistleblower, für ihn ist eines klar.
Australia is in a pre-police state.
Australien, so der Parlamentarier, befinde sich in einer Vorstufe zum Polizeistaat.
Das war der Beitrag von Urs Welterlin aus Australien und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Markus Hoffmann, Karin Britsch war für die Nachrichten zuständig, am Mikrofon Nicoletta Cimino.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.